Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt ist es ganz genau 6:30, das ist die Sendung Zwischenhalt am Samstagsabend. Jetzt bis 7 Uhr und am Mikrofon der Reto Scherer. Ein Theologe, der fürs Leben gern Krimi-Geschichten schreibt, das ist der Pfarrer und Krimi-Autor, der Ulrich Knellwolf. Ein spannendes, ausführliches Gespräch mit ihm, gerade in ein paar Minuten. Jetzt zuerst zu einem ganz anderen Thema. Kirchen verlieren immer mehr Mitglieder. Die Zahl der Menschen, die noch regelmässig einen Gottesdienst besuchen, geht immer mehr zurück. Auf der anderen Seite sind Kirchen als Gebäude immer noch sehr beliebt. Für viele Leute ist der Kirchenraum ein Rückzugsort aus der Hektik und dem Lärm vom Alltag. Eine Kirche ist eben mehr als ein Gebäude aus Stein und Holz. Es ist ein spiritueller Erfahrungsraum. Diese Woche hat in Bern eine kirchliche Tagung zu dem Thema stattgefunden. Gastreferentin war Christiane Kürschner, Dozentin am Religionspädagogischen Institut im norddeutschen Loccum. Der Lorenz Marti hat mit ihr geredet.
Christiane Kürschner, in den Kirchen finden Gottesdienste statt, gelegentlich auch Konzerte. Oft stehen sie aber leer, vor allem während der Woche. Sie plädieren nun dafür, die Kirchen vermehrt als Erfahrungsräume zu nutzen. Was heißt das konkret?
Ich denke, Menschen suchen heute in unseren Tagen Plätze, auf die sie sich zurückziehen können, in denen sie zu sich selbst finden können. Und viele Menschen empfinden die Kirchen in der Mitte des Ortes als die Seelen der Städte. Und wenn sie mit ihren seelischen Problemen in Not sind, dann gehen sie an diese Orte, weil sie das Gefühl haben, ihre seelischen Bedürfnisse werden da angesprochen.
Und das sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel sehr viele Menschen gerne in eine Kirche gehen, um einfach mal eine Kerze anzuzünden.
Sowas gibt es heute in evangelischen Kirchen, nicht nur in den katholischen, auch in den evangelischen Kirchen, dass wir eine Möglichkeit haben, eine Kerze mit einem Gebet für einen anderen Menschen anzünden zu können oder dass wir in Gästebücher unsere Gedanken eintragen können. Und wenn Sie gerade in Krisensituationen Hilfe und Unterstützung brauchen, dann können Sie die auch bekommen in Form von Ansprechpartnern. In Kirchenräumen darf man so sein, wie man wirklich ist.
Kirchenräume sind ja ganz besondere Räume. Es gibt ja andere Räume, wo es auch sehr still ist, sehr groß, sehr mächtig. In der Schweiz zum Beispiel viele Banken haben auch fast etwas Sakrales. Aber die Kirchenräume haben eine ganz besondere Atmosphäre. Was macht denn das Besondere eines Kirchenraumes aus?
Da kann ich nur mit den Worten unserer Landesbischöfin und Ratsvorsitzenden der EKD antworten. Sie sagt, Kirchenräume sind durchbetete Räume. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das Gebet der Menschen, die vor mir in diesem Raum gebetet haben, die in diesem Raum gekommen sind, in Not und Freude, die da geheiratet haben, ihre Kinder taufen ließen, Feste gefeiert haben und auch ihre Liebsten vielleicht bestattet haben. Diese Gebete dieser Menschen sind in diesen Mauern einfach zu Hause und ich darf mit meinen Gedanken dahin kommen, sodass ich dann willkommen bin, auch in dieser nicht sichtbaren Atmosphäre, die Räume prägt.
Es wird auch gesagt, Kirchenräume seien in Stein geformte Glaubenszeugen. Besteht nicht die Gefahr, dass sie einen versteinerten Glauben bezeugen?
Ja, ich glaube nicht, dass es ein versteinerter Glaube ist. Menschen werden in ihre Lebenssituation angeregt, darüber nachzudenken, was sie trägt, wovon sie leben, von welchem Geist her sie leben und wie sie das in ihrem Leben umsetzen können. Und meine Erfahrung ist, dass Kirchenräume Orte sind, die friedensstiftend wirken können zwischen den Konfessionen, zwischen den Religionen, dass man da die Wahrheit geschützt aussprechen kann. Und da geben einem vielleicht die steinernen Mauern den Schutz, dass man sich selbst als Christ so öffnen kann, anderen gegenüber und umgekehrt auch andere so annehmen kann.
Sie haben hier in Bern mit Vertretern und Vertreterinnen der Landeskirchen über Möglichkeiten und Chancen der kirchlichen Erfahrungsräume gesprochen. Was ist so Ihr Eindruck von dieser Tagung?
Ich habe sehr viel Aufgeschlossenheit gespürt über die Konfessionsgrenzen hinweg. Und ich glaube, da wird was wachsen. Der Funke ist übergesprungen, das Feuer ist übergesprungen. So empfinde ich das.
Christiane Kürschner, Dozentin am Religionspädagogischen Institut im norddeutschen Lokum und Fachfrau für Kirchenpädagogik. Auffragen vom Lorenz Marti. Der Pfarrer und Krimiautor, der Ulrich Knellwolf, bei uns im Gespräch in 2 Minuten.
Que restera-t-il de nous à mesure que le temps passe? Que restera-t-il de nous sur cette photo de classe? Le sourire de Jean-François, le chapeau de Mélanie, les arbres qu'on aperçoit et le prof qui sourit. Quelle image garderons-nous dans la mare de cette photo d'enfant sage? Dis-moi, que restera-t-il de nous à mesure que tout s'efface? Que restera-t-il de nous sur cette photo de classe? Pierre qui veut être avocat et Marie chanteuse de rock. Est-ce que Jacques s'en souviendra dans une lointaine époque? Quelle image garderons-nous en otage de ces merveilleux nuages? Dis-moi, que restera-t-il de nous à mesure que tout s'efface? Que restera-t-il de nous sur cette photo de classe? Une chanson à la radio que l'on connaissait par cœur et quelques fous rires idiots qui nous briseront le cœur. Quelle image garderons-nous en hommage de notre enfance qui voyage déjà? Que restera-t-il de nous? Que restera-t-il de nous?
Das ist die Sendung Zwischenhalt am Samstagabend hier auf DRS 1. Kriminal, Roman und Religion haben auf den ersten Blick nichts oder nicht viel miteinander zu tun. Aber im Krimi und auch in der Religion geht's um Gut und Bös, Schuld und Straf und um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Ordnung. Und so gibt's unter den Theologen auch ein paar Krimi-Autoren. Einer davon ist der Pfarrer und Schriftsteller der Ulrich Knellwolf. Was reizt ihn am Krimi-Schreiben? Die Heidi Kronenberg jetzt im Gespräch mit dem Ulrich Knellwolf.
Ulrich Knellwolf, Sie sind Pfarrer und verkünden in dieser Rolle das Evangelium. Sie sind aber auch Schriftsteller und schreiben in dieser Rolle Kriminalromane. Wie geht das zusammen?
Man predigt als Pfarrer das Evangelium, das ist richtig. Aber dem Menschen, dem die gute Zusage zugesprochen wird im Evangelium, dem muss ja auch gesagt werden, dass er es nötig hat. Wir leben in einer Welt, in der es, Gott sei Dank, nicht nur Böses gibt, aber es gibt in dieser Welt viel Böses und das muss auch zur Sprache gebracht werden. Und das tut zu einem schönen Teil die Kriminalliteratur. Damit besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen christlicher Theologie und Kriminalliteratur.
In Kriminalromanen geht es um Verbrechen, um das Böse im Menschen, um seine Abgründe. Ist es sinnvoll, über die Schattenseiten im Menschen zu schreiben, Ulrich Knellwolf? Oder macht ein Pfarrer als Krimiautor das Verbrechen nicht sozusagen salonfähig?
Offenbar gibt es so eine Art Bild vom Pfarrer, der soll für das Gute im Menschen werben. Ich halte als Theologe vom Guten im Menschen in uns Menschen nicht so furchtbar viel. Ich glaube, wir sind zwiespältig gewesen. Wenn einer gut ist, das steht schon so in der Bibel, dann ist es Gott, aber sicher nicht wir. Insofern ist es nötig, dass man von unseren Schattenseiten redet. Es kommt allerdings darauf an, wie man Schattenseiten beim Namen nennt. Wir sollten Schattenseiten so beim Namen nennen, dass wir uns selbst von dieser Schattenseite nicht ausnehmen. Wenn wir vielleicht sogar mit einem gewissen Lächeln, mit einer gewissen Ironie von dem Bösen reden, das in uns allen steckt, dann, glaube ich, reden wir sachlich vom Bösen. Und das tut ja die Kriminalliteratur sehr oft. Es gehört zur Kriminalliteratur immer ein Quantum Ironie. Sie ist nie so verbissen ernst. Eine Kriminalliteratur, die auf Ironie verzichtet, die moralisiert. Das war nie die Aufgabe der Kriminalliteratur. Es ist auch nicht die Aufgabe des Gesetzes in der Theologie zu moralisieren, sondern das Gesetz stellt nüchtern und sec fest, in uns gibt es Böses und das wirkt sich aus.
Die Bibel rechnet mit Gottes Vergebung, der Krimi nicht.
Nein, die Kriminalliteratur rechnet im Allgemeinen nicht mit Vergebung. Das ist die Grenze, die theologische Grenze der Kriminalliteratur. Ich glaube, dass die Kriminalromane und Kriminalfilme und so weiter etwas zu tun haben mit Mythen, dass sie die kleinen Mythen unseres Alltags sind. Ich möchte das vielleicht am Vorabend Krimi im Fernsehen zeigen. Man kommt nach Hause, man hat sich in unserer Hackgesellschaft bewähren müssen, man hat die Welt im Umbruch erlebt den ganzen Tag und man hat all die Unwägbarkeiten erlebt und Unsicherheiten. Und jetzt kommt man nach Hause, schaltet den Fernseher ein und da wird die Welt wieder ein Stück klein in Ordnung gebracht. Mein Eindruck der verworrenen Welt wird aufgenommen und am Schluss nach 3/4 Stunden oder einer Stunde ist die Welt wenigstens ein Stück klein wieder in Ordnung. Und ich glaube, dass das einen beruhigenden, sichernden Effekt hat und Mythen sind dazu da, die Menschen in ihrer Situation zu sichern, ihnen zu zeigen, dass die Ordnung doch nicht ganz verloren ist. Der Strafe verdient hat, muss seine gerechte Strafe bekommen, damit die Welt in Ordnung bleibt oder wieder in Ordnung kommt. Und von daher meine ich, dass Kriminalliteratur eine Form heutiger Mythen ist, aber der Mythos kann natürlich Verschiedenes einfach nicht. Er kann nicht von Vergebung reden. Biblische Geschichten reden davon, dass es unter den Menschen viel Böses gibt und dass am Schluss die Sache doch gut herauskommt, weil der schöpferische Gott seine Schöpfung nicht vor die Hunde gehen lassen will.
Für wen schlägt Ihr Herz beim Krimischreiben? Für das Opfer, für den Täter oder für den Kommissar?
Für wen schlägt das Herz? Häufig für den Täter, insofern als er häufig in meinen Geschichten ein armer Kerl ist, mehr oder weniger, der in die Enge getrieben wird und dann irgendwie unkontrolliert reagiert. Der interessiert mich eigentlich.
Also ein Mensch, der an Grenzen kommt.
Von den Geschichten, in die er verstrickt ist, an eine Grenze getrieben wird, in der er das Verbrechen als vielleicht einzig möglichen Ausweg oder jedenfalls bequemsten Ausweg betrachtet, was natürlich ein Irrtum ist. Denn es ist, glaube ich, das Verbrechen ist nie ein wirklicher Ausweg, aber wir sind immer in der Versuchung, es als Ausweg benutzen zu wollen. Ich wollte in meinen Geschichten, beispielsweise in Tod in Sils Maria, wollte ich, dass Leserinnen und Leser am Schluss der Geschichte Verständnis haben für den Täter und sagen, ach, in dieser Situation hätte ich das vielleicht auch getan. Um das ging es mir. Nicht einmal jetzt mit großem moralischem Impetus, sondern einfach sachlich feststellen, jawohl, so schnell rutscht man in etwas Böses hinein. Und wenn Sie das wollen, dann dürfen Sie keinen Kommissar einführen, der Gerechtigkeit bringt, sonst ist geht die ganze Sache schief. Also darum in diesen Geschichten keinen Kommissar, keinen Detektiv oder wenn, dann nur als Nebenfigur. Und dann muss man halt am Schluss den Täter davonkommen lassen, obwohl er ja, wenn man über den Text hinausschaut, natürlich nicht davonkommt. Man kommt nie, glaube ich, von einer Untat davon. Wir alle nicht, auch wenn wir nicht erwischt werden.
Der Ulrich Knellwolf, Pfarrer und Krimi-Autor im Gespräch mit der Heidi Kronenberg. Krimi, ein Fall für die Religion. Das Thema nehmen wir nochmal auf, und zwar morgen am Morgen, Sonntag, um 8:30 in der Perspektivensendung auf DRS2. Thank you. Lehre sei es am Samstag zu Abend mit der Sendung Zwischenhalt und jetzt gerade mit dem Glockengeläut und heute mit der Glocke von der reformierten Dorfkirche St. Martin Riechen Basel-Land. In einem Buch aus dem Jahr 1922 steht drin: Nahe der deutschen Grenze, etwa eine Stunde von Basel entfernt, liegt am Ausgang des Wiesentales zwischen grünen Wiesen, fruchtbaren Feldern, Weinbergen und bewaldeten Höhen das große, schöne Dorf Riechen. Es gehört zum Kanton Basel-Stadt. Ein großer Teil der Bevölkerung sucht in der Stadt das Brot, während der andere auf dem fruchtbaren Gelände Landwirtschaft treibt. In dem Dorf und rundherum findet man viele Landhäuser und Güter von Basler Herrschaften. Schön angelegte Gärten mit Parkanlagen geben dem Ganzen ein malerisches Gepräge. Verschiedene Wohltätigkeitsanstalten, wie selten ein Dorf sie aufweisen kann, haben deshalb ihren Sitz hier. Das sympathische Bild von der enetrainischen Gemeinde wird also beschrieben in dem Buch aus dem Jahr 1922. Und genau 400 Jahre vorher, 1522, hat die Stadt Basel von ihrem Bischof die stattliche Ortschaft Riechen gekauft. Wo 1908 die Strassenbahn Basel-Riechen aufgegangen ist, hat der sogenannte äußerste Vorposten der Schweiz gerade einmal 3000 Einwohner gehabt. Aber gerade mit der Erschliessung durch die Bahn ist die Hoffnung aufgekommen, dass sich Riechen immer mehr zu einer Wohngemeinde entwickeln könnte, wo noch recht viele ein trautes Heim mit einem hübschen Garten finden. Und tatsächlich ist es ab da bevölkerungsmässig zügig vorwärts gegangen. Ab 1965 ist es eine Gemeinde mit über 20'000 Einwohnern. Und trotzdem hat sich Riechen sein Image als grosses grünes Dorf in ländlicher Umgebung können bewahren. Und das lässt sich also auch belegen. Punkto Lebensqualität ist Riechen in einer wissenschaftlichen Studie unter den Schweizer Städten sogar auf Platz 1 gekommen. Umgeben von Bäumen und einem Ring von alten Gebäuden ist der dominierende Bau im Kern der epizentrischen Siedlung immer noch die reformierte Dorfkirche. Die Anfänge von dem Gotteshaus, wo ursprünglich dem heiligen Martin geweiht war, gehen zurück bis ins späte erste Jahrtausend. Seine jetzige, von der Sportgotik bestimmte Gestalt hat Kirche mit dem Um- und Ausbau Ende vom 17. Jahrhundert bekommen. Der Käsebissenturm mit seinen 41 Metern ist immer noch das höchste Bauwerk von Riechen und drin hat es 4 Rütschiglocken aus dem Jahr 1907. In der grössten Glocke drin steht der Psalm «Meine Zeit». Steh in deinen Händen. Glocke zum Sonntag. Heute mit der reformierten Dorfkirche St. Martin von Riechen, Basel-Stadt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.